Wenn Kinder missbraucht werden, löst das berechtigterweise viel Empörung aus. Pädophile werden häufig von der Gesellschaft ausgeschlossen und verschweigen daher ihre Neigung. Aber nicht jeder wird zum Täter. In der Uniklinik in Kiel gibt es ein spezielles Therapieprogramm. Mehr dazu erfahrt ihr gleich. Guten Morgen an diesem Dienstag, den 13. Februar. Ich bin Kirsten Stünkel und ich habe euch diese Themen mitgebracht. Medizinisches Cannabis aus Neumünster. Und welche Bauern sich nicht am Protest beteiligen. Außerdem, die Band AC/DC kommt in den Norden. Und wir haben eine Ankündigung für den Valentinstag. Jetzt schauen wir aber erstmal auf unseren Schwerpunkt. Heute im Fokus. Kinder in kurzen Hosen oder Badekleidung sind ja ein vollkommen normaler Anblick. Einige Menschen haben dabei jedoch andere Assoziationen. Zu ihnen gehört Norbert B., der eigentlich anders heißt. Er ist pädophil. Er fühlt sich sexuell zu Kindern hingezogen. Meiner Kollegin Susanne Link hatte erzählt, was er unternimmt, um seine Neigung niemals auszuleben. Geholfen hat ihm das Therapieprogramm »Kein Täter werden« an der Uniklinik Kiel. Susanne, was hat dir denn Norbert B. erzählt und wann hat er gemerkt, dass er pädophil ist und was hat er deshalb unternommen?
Genau, ich habe mich mit Norbert B. unterhalten und er hat mir berichtet, dass er so in seinen 20ern gemerkt hat, dass er da eine Neigung hat. Er hat sich damals am Kiosk so FKK-Heftchen gekauft und in denen waren halt auch leicht bekleidete Mädchen und Jungen zu sehen und die haben ihm halt gefallen. Und da hat er gemerkt, da ist irgendwas anders an mir und ja, so hat er halt dann festgestellt, dass er hebephil ist, nicht pädophil. Es sagt im Endeffekt, dass man auf Jungen und Mädchen steht, die bereits Merkmale der Pubertät aufweisen. Das ist so der kleine Unterschied zwischen Pädophilie und Hebephilie. Und dann hat er aber erstmal nichts unternommen, weil er sich gedacht hat, ja, er hat diese Neigung, aber die wird halt ja nie irgendwie nach draußen kommen. Also sie wird immer irgendwie verborgen in ihm sein und er wird nie sich sexuell verhalten, so hat er es mir gegenüber gesagt.
Schätzungen gehen davon aus, dass weltweit rund 1% der Männer pädophil sind. Das bedeutet, dass es in Schleswig-Holstein rund 7000 Betroffene gibt. Für Frauen gäbe es keine Zahlen. Wieso sich pädophile Neigungen entwickeln, ist unklar. Man geht davon aus, dass dabei biologische, psychologische und soziale Komponenten eine Rolle spielen. Insgesamt 100 Menschen sind am UKSH in Therapie. Susanne, was ist denn das Ziel der Therapie und was lernt unter anderem Norbert B. dort?
Das Ziel der Therapie ist es, dass die Betroffenen nicht zu Tätern werden, also weder kinderpornografisches Material konsumieren, als auch Kinder sexuell missbrauchen. Sie sollen lernen, ihre Pädophilie zu akzeptieren und lernen, wie sie dann mit dieser umgehen. Hier kann man vielleicht nochmal einschieben, es gibt einen Unterschied zwischen Pädophilie und Pädosexualität. Pädophilie bedeutet, dass man ansprechbar, sage ich mal, auf Kinder und Jugendliche ist. Und Pädosexualität ist dann das Verhalten bzw. die Verhaltensweise. Und das eine muss halt nicht zum anderen führen, erklärte der Psychologe Leif Trampenau. Und das bedeutet jetzt konkret, dass nicht jeder Pädophile Kinder missbraucht und tatsächlich nicht jeder, der Kinder missbraucht, ein Pädophiler ist. Es gibt sogenannte Ersatzhandlungstäter, die Kinder schänden, obwohl sie überhaupt nicht auf ja, Kinder stehen, sage ich jetzt mal. Und in dieser Therapie lernen die Pädophilen halt, wie sie auf gar keinen Fall in die Pädosexualität rutschen. Das kann einmal sein, dass sie gewisse Situationen meiden, wie beispielsweise Sauna, Schwimmbad, wie sie vielleicht auch aufarbeiten, warum sie sich manchmal so fühlen, wie sie sich fühlen und wie sie dann mit diesen Gefühlen und Impulsen und Fantasien umgehen können. Genau, und das lernen die Pädophilen in dieser Therapie.
Danke an Susanne Link für die Einblicke. Wusstet ihr, dass sich im Herzen Schleswig-Holsteins eine Cannabis-Hochburg befindet? Aber nicht so, wie ihr jetzt denkt. In Neumünster ist eine von nur 3 lizenzierten Cannabis-Plantagen, die medizinischen Cannabis für den deutschen Markt anbaut. Betrieben wird sie von der Firma Tilray. Dort schaut man im Moment gespannt auf die Debatte um das neue Cannabis-Gesetz. Im Bundestag und anschließend im Bundesrat wird aktuell darüber abgestimmt, ob der Eigenanbau und der Genuss von Cannabis legalisiert werden soll. Für Tilray ist jedoch ein ganz anderer Aspekt wichtig. Durch die Legalisierung wird Cannabis im Betäubungsmittelgesetz von der Liste verbotener Substanzen gestrichen. Mein Kollege Hannes Harding hat in Neumünster mit Vertretern des Plantagenbetreibers gesprochen. Moin Hannes, Tilray geht ja davon aus, dass sich der Markt für medizinisches Cannabis verändert. Was sind denn das für Veränderungen?
Ja, hallo Kirsten. Tilray erhofft sich von dem neuen Gesetz, dass die sehr strengen Auflagen, was die Produktionsmengen betrifft, gelockert werden. Aktuell dürfen die drei deutschen Produzenten gemeinsam pro Jahr 1,3 Tonnen Cannabis anbauen und kontrolliert vermarkten. Das läuft dann über eine Agentur der Bundesregierung, die das macht. Aber diese Anbaumengen sind nicht geeignet, um den steigenden Bedarf an Medizin-Cannabis zu decken. Dieser Bedarf wird möglicherweise durch die Legalisierung des Cannabis-Anbaus in Deutschland noch weiter steigen, weil einfach Hürden abgebaut werden, also auch mentale Hürden für Ärzte abgebaut werden, es zu verschreiben. Also, wenn der Bedarf steigt, möchten die deutschen Produzenten ein gehöriges Stück vom Kuchen abhaben. Die 1,3 Millionen Tonnen als Begrenzung könnten fallen. Dazu muss man wissen, dass aktuell ungefähr 90% des Bedarfes aus dem Ausland gedeckt wird. Und diese Marke, die soll gerne gebrochen werden, sagt auch Tilray.
Für Patienten könnte das Cannabis-Gesetz viele Erleichterungen bedeuten. Medizinisches Cannabis könnte eher von der Krankenkasse bezahlt werden. Die Firma Tilray glaubt aber auch, dass sich eine Legalisierung negativ auf die öffentliche Gesundheit auswirken könnte. Hannes, wie geht das denn zusammen?
Ja, Tilray produziert ja ausschließlich medizinisches Cannabis. Das muss man grundsätzlich unterscheiden vom Konsum-Cannabis, um das es ja in allererster Linie in der öffentlichen Debatte geht. Tilray erwartet, dass dadurch, dass das Cannabis aus dem Betäubungsmittelgesetz fällt, künftig die Präparate auf normalem Wege verschrieben werden können von Ärzten. Das ist bisher komplizierter. Für die Ärzte und für die Apotheken dürfte das also eine deutliche Erleichterung und eine Reduzierung des bürokratischen Aufwandes bedeuten. Bei dem Konsum-Cannabis ist Tilray vorsichtig und mahnt dazu, die Gesundheitsgefahren des Cannabiskonsums wirklich ernst zu nehmen und hier insbesondere den Schutz von Kindern und Jugendlichen sehr ernsthaft in den Blick zu nehmen. Also hier geht es tatsächlich um Prävention und die Aussage von Tilray ist, dass unbedingt verantwortungsvolle Konsumentenentscheidungen ermöglicht werden müssen. Das bedeutet, der Präventionsgedanke muss hier wirklich ernst genommen werden.
Das war Hannes Harding, Reporterchef in Neumünster. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und jetzt folgt ein kurzer Überblick, was in Schleswig-Holstein gerade noch wichtig ist. Weitere News aus Schleswig-Holstein. Die Bauernproteste waren ja nun schon häufiger Thema bei uns. Dabei gerät häufig aus dem Blick, dass es nicht nur Einigkeit unter den Landwirten gibt. Einige Biolandwirte aus dem Kreis Stormarn haben erklärt, warum sie nicht an den Protesten teilnehmen. Rolf Winter und Hauke Rüßbild sind Geschäftsführer des Gut Wulksfelde. Für sie sei gar nicht der Agrardiesel das größte Problem. Sie fordern, dass die Entwicklung von umweltfreundlichen Kraftstoffen für Landmaschinen stärker vorangetrieben wird. Sie verstehen, warum ihre Kollegen auf die Straße gehen, sehen die Schuld aber nicht allein bei der Bundesregierung. Die niedrigen Preise für ihre Produkte würden von 4 Lebensmittelkonzernen, Großmolkereien und Großschlachthöfen bestimmt. Gleichzeitig würden von den EU-Subventionen vor allem große Agrarbetriebe profitieren. Die Biolandwirte aus Stormarn fordern daher ein Umdenken in der Agrarpolitik, um der Umweltzerstörung und der Klimakrise zu begegnen. Und ein bisschen True Crime habe ich für euch heute noch dabei. 2022 wurde ein Millionenbetrüger aus Flensburg in der Schweiz zu 7 Jahren Haft verurteilt. Und warum kommen wir jetzt erst mit der Nachricht? Das Urteil ist jetzt rechtskräftig geworden. Marco Hahn hatte Beschwerde gegen das Urteil eingelegt. Die wurde nun vom Schweizer Bundesgericht verworfen. Wegen gewerbsmäßigen Betrugs, Veruntreuung, Pfändungsbetrugs, mehrfacher Urkundenfälschung und gewerbsmäßiger Geldwäscherei muss Hahn nun hinter Gittern. Notfalls mit internationalem Haftbefehl. Marco Hahn soll sich zwischen 2008 und 2014 vor privaten Anlegern als finanzstarker Investor präsentiert haben. Ja, und in Wirklichkeit habe er sie um 9,3 Millionen Franken betrogen. Die ganze Geschichte könnt ihr auf saz.de nachlesen. Und bei dem nasskalten Wetter der letzten Wochen freue ich mich schon ziemlich auf die Konzert- und Festival-Sommersaison. Wer auf klassischen Hardrock steht, hat besonderen Grund zur Freude. AC/DC gehen nämlich von Mai bis August auf Welttournee. 9 Konzerte der Power-Up-Tour finden in Deutschland statt und die Australier kommen auch in den Norden. Ich weiß ja, dass der Norden immer so ein bisschen Definitionssache ist. Ich komme vom Stein oder Meer und da würde es definitiv noch dazugehören, denn AC/DC kommt am 31. Juli nach Hannover. Von den Gründungsmitgliedern der Band werden nur noch 2 auf der Bühne stehen. Angus Young, der immer in Schuluniform spielt, und Sänger Brian Johnson. Rhythmusgitarrist Stevie Young ist seit 2014 dabei. Neu in der Band sind Schlagzeuger Matt Locke und Bassist Chris Chaney. Die Zukunft der Band war lange ungewiss, weil Sänger Brian Johnson wegen Hörproblemen ausfiel. Eine OP konnte die Schäden so weit beheben, dass er wieder auf die Bühne zurückkehren kann. Und zum Schluss gibt's noch eine kleine Ankündigung. Morgen ist ja Valentinstag und natürlich beschäftigt uns das auch beim SAZ. Eine Kollegin von mir spricht deshalb mit einem Paartherapeuten über Herausforderungen in der Partnerschaft. Das war's für heute. Die nächste Folge gibt's am Mittwoch, den 14. Februar um 5.30 Uhr. Alle Themen gibt's natürlich zum Nachlesen auf saz.de und auch zum kostenlosen Anhören. Probiert's mal aus. Dazu müsst ihr einfach auf saz.de/newspodcast gehen. Habt einen guten Start in den Tag.